dann sind wir bereit für den nächsten Vortrag. Kleines Filmröhrchen, erzählt uns mal so ein bisschen über Ihre Erfahrungen und was man halt so tun muss, damit man einen kleinen musikalischen Wecker rausbekommt. Viel Spaß euch.
Hallo, ich bin Kleines Filmröhrchen, wie schon gesagt, und ich erzähle was über den Musikwecker, sehr inspirierter Name. Das ist so ein ESP8266-Ding und ich weiß nicht ganz, ob das ein MP3-Player, ein Multimedia-Center oder ein Wecker sein soll. Jedenfalls wird das auch ein Vortrag für Leute, die denken, sie könnten keine Elektronik. Genau, jetzt probiere ich mal das Erste hier eine Demo. Ich habe hier vorne nämlich ein schönes kleines Gerät. Das kann man einstecken. So. Und wenn ich das jetzt mal vorsichtig zur Kamera drehe, sieht man vielleicht, dass da eine Uhrzeit drauf angezeigt wird. Und ich habe hier auch ein Menü. Ich habe hier Knöpfe, mit denen kann ich durchnavigieren. Man sieht nachher noch ein bisschen das Ganze, oder auch so, ja, sehr nice, dankeschön. Ich kann hier zum Beispiel so, was? Das sollte ein Dateisystem sein, also da sieht man eigentlich die Dateien, die auf der kleinen SD-Karte drauf sind. Sieht man nachher auch nochmal ein bisschen besser. Ich habe diverse Einstellungen, wie beispielsweise der Bildschirm kann sich nach einer gewissen Zeit automatisch ausschalten. Und da habe ich eben verschiedene Optionen. Ich kann auch Zeitzonen einstellen, die sind sogar hier irgendwo. Das Diagnostikmenü ist aktuell defekt. Was sehr schön ist, was man auf jeden Fall sieht, ist, ich kann die Uhr umstellen. Das heißt, dann gibt es auch so ein Uhrdesign, wo so rotierende Segmente rumgehen und verschiedene andere kreative Dinge, außer einer normalen Analoguhr. Und wenn jetzt hier das WLAN tun würde, dann wäre auch die Zeit richtig. Genau, und was das Ding natürlich auch kann, ist Musik wiedergeben. Dafür kann ich hier dieses Menü öffnen und dann hier drauf drücken. Und jetzt soll das Audio geben. Also da läuft auch das Bad Apple Video entsprechend. Wie das genau funktioniert, da müsst ihr auf meinen GPN-Vortrag warten, da erkläre ich diese Demo im Detail. Aber das mit dem Audio ist eigentlich nur die Demonstration, dass das Ding Audio wiedergeben kann. Die Lautsprecher intern gibt es natürlich auch. Könnt das Audio jetzt auch abschalten, das läuft halt so durch. Die internen Lautsprecher, da bräuchte man aber noch einen extra Stromanschluss. Genau, wie man merkt, da allein daran, dass das Gehäuse so auseinanderfällt, während ich das hier zeige, ist alles noch sehr Prototypenstatus und ich bin damit noch bei weitem nicht fertig. Aber darüber werde ich gleich auch noch reden. Ganz kurz nochmal zu mir, das sind so Dinge, die man vielleicht über mich wissen könnte. Ich mag halt hauptsächlich so Mikrocontroller-Dinge, die finde ich ganz nett, was man mit modernen Mikrocontrollern so alles anfangen kann, aber eigentlich habe ich davon nicht wirklich viel Ahnung. Und angefangen hat das Ganze vor 4 Jahren, 2020 hoffentlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das Problem ist, ich mag Wecken nicht, wie wahrscheinlich viele Leute. Ohne Musik ist noch viel schlimmer. Und ich mag aber auch wiederum Uhren und ich finde, Uhren ist eine coole Kombination aus Kunst auf der einen Seite, oder man kann Kunst draus machen, wenn man die Uhrzeit auf eine interessante Art und Weise darstellt. Und auf der anderen Seite eben hat es immer einen praktischen Zweck, man will die Uhrzeit sehen. Und deshalb habe ich schon sehr viele verschiedene Projekte gemacht, wo ich irgendwie kreativ die Uhrzeit angezeigt habe. Und dann war das so eine interessante Intersektion. Genau, ich habe angefangen 2020 mit einem Arduino Uno, weil man davon, die hat man halt zu viele rumliegen, Knöpfen, Widerständen, Breadboard, Prototype, und ich habe schon mal einen SD-Kartenadapter besorgt, weil ich wusste, ich muss irgendwann Audio von der SD-Karte abspielen. Davon gibt es leider hier keine Bilder, weil ich davon keine Bilder gemacht habe damals. Da war auch noch nicht der Plan, irgendwie einen Vortrag drüber zu halten, natürlich. Auf jeden Fall, das ist ein ganz normales Arduino-Projekt, so wie es jeder schon mal geschrieben hat. Objektorientiertes C++. Dafür habe ich auch objektorientiertes C++ gelernt. Also selbst wenn man das nicht kann, kriegt man das irgendwie hin. Ihr habt ja gesehen, dass das Gerät 4 Knöpfe hat, oben, unten, links, rechts. Und im Endeffekt, der Rechtsknopf ist zum Bestätigen und der Linksknopf ist zum Verlassen. Ich kann es nochmal kurz reinhalten. Also das sind die 4 braunen Dinge hier im unten, oben, rechts und links. Und ich finde das einen guten Middle Ground so. Auf der einen Seite, wenn man weniger Pins nimmt, dann ist die Nutzbarkeit stark eingeschränkt und man hat dann so Sachen wie bei so billigen Uhren, dass man irgendwie einen Adjust-Knopf hat, der zählt immer hoch. Und dann, wenn man genau den Wert verfehlt, den man eigentlich treffen wollte, dann muss man gleich wieder im Kreis gehen. Und wenn man mehr Knöpfe haben will, zum einen braucht es natürlich viel I.O., aber zum anderen braucht man dann gleich irgendwie 12 oder 15 Knöpfe oder so, für zum Beispiel so eine klassische Handy-Tastatur mit 9 Tasten oder dann gleich hunderte Tasten für eine ganze vollständige Tastatur. Das heißt, das sind irgendwie so der Nutzen fällt so ein bisschen ab. Und ich finde hier die 4 Knöpfe da um den Dreh rum vielleicht ein weniger oder noch 2-3 mehr. Das ist so ein guter Punkt. Genau, dann habe ich mich eben auch in dem Rahmen um den Bildschirm gekümmert. Ihr habt gesehen, das ist so ein ganz kleiner Bildschirm in Monochrom. Das sind tatsächlich OLED-Bildschirme, also Monochrom-OLED-Bildschirme. Und die Dinger kann ich sehr empfehlen, weil die sind klein und billig und viel besserer Kontrast als alles, was ihr mit LCD machen könnt. Und die geben euch eben ein vollständiges 2D-Pixel-Gedöns. Und die Pixel sind auch ziemlich klein. Also der ist 128x64 Pixel, glaube ich. Das heißt, da kann man sehr viel grafisches Gedöns damit machen. Da gibt es auch eine gute Bibliothek für C++, für Arduino C++-Gedöns. Genau, das ist, also wenn man mal den ESP8266 links ignoriert, damals war das noch ein Arduino Uno, war das so das Setup damals. Ich habe den SD-Kartenleser, ich habe die 4 Knöpfe, die sind irgendwie angeschlossen und ich habe den Bildschirm. Der Bildschirm ist über I2C übrigens angeschlossen, das heißt, da brauchen wir auch nur 2 Kabel plus Stromversorgung. Und die SD-Karte ist über SPI angeschlossen, dafür braucht man 4 Kabel plus Stromversorgung. Das Nette ist aber, dass eben dieses Protokoll, das man da spricht, in der SD-Karte intern verbaut ist. Das heißt, das finde ich eine der geilsten Design-Features von SD-Karten im Allgemeinen. Ich muss nichts Kompliziertes machen, das Ding hat einfach einen SPI-Controller innen drin und dann tut es einfach. Und ich muss im Endeffekt nur ein bisschen Level-Shifting betreiben und deshalb ist so ein Breakout-Board nur rein passive Komponenten. Kein Mikrocontroller, kein IC, kein gar nichts. Nur ein bisschen Kondensatoren und Widerstände. Genau. Kann man sich auch selber theoretisch zusammen designen, wenn man das will. Genau. Das eigentliche Hauptthema von dem Ding oder das große Problem ist natürlich Audio. Und Audio ist allgemein ein großes Problem. Das habe ich dann in den Jahren danach auch noch gemerkt, als ich an anderen Stellen Audio-Stacks und Zeug mit Audio geschrieben habe und verschiedene Codecs implementiert habe. Die verschiedenen Probleme werdet ihr im Verlauf des Vortrags noch sehen, aber auf jeden Fall der grobe Ablauf, den ich mir überlegt habe, war eben, dass ich anfange mit einer Datei, die auf der SD-Karte liegt, die dekodiere ich dann in Software. Man könnte zwar WAV nehmen, das sind aber sehr große Dateien und tatsächlich ist die Bandbreite zur SD-Karte nicht besonders groß. Besonders wenn man nicht so komische Dinge macht wie ich, erzähle ich nachher noch 4 oder 5 Dinge dazu. Und dann, nachdem wir das dekodiert haben, dann haben wir digitale Samples und die digitalen Samples müssen wir irgendwie analog machen, dass ein Lautsprecher sie ausgeben kann. Und dafür brauchen wir einen digital-analog-Konverter, logischerweise, oder DAC einfach. Und das hat auch die allermeisten Mikrocontroller haben das nicht eingebaut. Die haben nur den umgekehrten Weg, den Analog-Digital-Konverter. Aber so ein DAC haben die in der Regel nicht eingebaut. Das heißt, da braucht man irgendwas Externes und dann braucht man natürlich noch irgendwas, was das Signal verstärkt. Was aus dem DAC rauskommt, ist ziemlich schwach und das kann man nicht direkt auf den Lautsprecher blasten. Und dann braucht man natürlich noch den Lautsprecher. Und ich habe dann direkt so einen Audioverstärker-Breakout-Board besorgt. Den kann ich übrigens auch sehr empfehlen, den PAM 8610. Wenn man mal davon absieht, dass es so voll integrierte DAC-Verstärker-Kombos gibt, das ist im Endeffekt ein IC, das Ding macht 10 Watt Stereo und hat super analoge Eigenschaften, ist eigentlich ein richtig, richtig nettes Teil. Und genau davon habe ich einen besorgt und habe dann damit ein bisschen rumexperimentiert. Ihr seht, ich habe noch keinen DAC besorgt, darüber rede ich gleich. Aber ich habe zunächst mal bemerkt, dass der Arduino Uno, wenn man mit dem versucht, da irgendwie Audio zu dekodieren, dann hat der mehr Stille als Audio, also ganz viele Dropouts. Und das ist natürlich sehr schlecht, insbesondere weil man damit Lautsprecher und Ohren beschädigen kann. Aber ja, es klingt halt auch einfach nicht schön. Und deshalb hat das Internet mir empfohlen, einen ESP8266 zu verwenden. Niemand hatte mir erzählt, dass es ESP32 gibt. Wie gesagt, 2020, damals gab es schon sehr viele ESP32-Modelle und wenn man so heute sowas macht, dann nimmt man natürlich einen ESP32, was der direkte oder die direkten Nachfolger sind vom 8266. Aber genau, dann eben diesen ganz bekannten ESP8266-Chip habe ich hier drin verbaut, in den D1 Mini, beziehungsweise das ganz bekannte Breakout. Ich erzähle gleich noch mehr zu, was den Mikrocontroller so toll macht grundsätzlich. Genau, also kommen wir nochmal zum DAC zurück. Jetzt, da wir, Spoiler Alert, zumindest mal Audio schnell genug dekodieren können, da gibt es nämlich so ein schönes Protokoll, das heißt I²S, also Inter-IC Sound oder so. Ihr kennt vielleicht I²C, das hat nichts damit zu tun. Und das ist ein ganz einfaches Protokoll. Ich blaste da irgendwie meine Sample Bits raus und habe dann noch eine Clock dafür und habe dann noch irgendeine Clock, die sagt, ob es linker oder rechter Kanal ist. Das sieht man hier schön in diesem Diagramm, das aus dem Datenblatt von dem DAC, den ich nachher verwende, Foreshadowing. Auf jeden Fall, diese Data-Line läuft mit bis zu 6,1 MHz und dann kann man so einen Trick machen, den ich selber nicht verstehe, weil ich kein Signalverarbeiter bin, aber man kann da einen Trick machen, der nennt sich Delta-Sigma-Oversampling. Und mit dem kriegt man dann eben ein Audiosignal raus aus einer digitalen An-Aus-Linie, die eigentlich nicht dazu gedacht ist, ein Audiosignal direkt zu produzieren. Und das ist ziemlich geil. Also das ist nicht Missbrauch, das ist Hacken. Und das haben Leute implementiert und das funktioniert auch. Und der Aufbau ist ganz einfach. Ihr nehmt den Arduino Uno, mit dem ich das auch schon ausprobiert hatte, bevor ich auf den ESP umgestiegen bin. Muss ein kleiner Bipolar-Transistor rein, wegen keine Ahnung was, ich verstehe Analogtechnik nicht, und ein Lautsprecher, und das war es eigentlich schon, und dann kommt da Sound raus und das tut, aber es klingt schrecklich. Ich habe keine Aufnahmen mehr davon, weil ich es nicht mehr versucht habe zu reproduzieren. Im Endeffekt hat man ganz, ganz viel hochfrequentes Rauschen und das ist einfach nur eklig, und selbst wenn man da einen Tiefpassfilter reinbaut, und dann habe ich mir extra beigebracht, wie man Tiefpassfilter, analoge Tiefpassfilter baut, und habe dann Tiefpassfilter gebaut und der hat auch getan, aber es klang immer noch schrecklich. Also ja, deshalb war das dann irgendwie so end of the road erstmal für Audio. Dann habe ich dieses Problem einfach ignoriert und so getan, als existiere es nicht. So arbeitet man, also geht man ja mit Problemen idealerweise um. Das war ein Witz. Und habe mich mit den tollen Features des ESP8266 beschäftigt. Der ist nämlich sehr, 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 sehr schnell. Also die Faktoren, das sind so etwaige Angaben im Vergleich zum Atmel 328P, der im Arduino Uno drin ist. Genau, der ist schnell, der hat sehr, sehr viel mehr Speicher und der hat natürlich Wi-Fi, und man kann einfach eine Zeile Code schreiben und da verbindet der sich mit Wi-Fi und hat Internets. Und genau, das eigentliche Uhrzeitproblem hatte ich vor diesem Zeitpunkt nämlich gar nicht angegangen. Und das hat sich mit diesem Ding dann gelöst, weil dann können wir einfach über das Netzwerk die Zeit beziehen und brauchen kein RTC-Modul oder keinen anderen Blödsinn oder kein, wie heißt noch gleich, DTC-77-Signal oder so, das Funkuhr-Signal. Natürlich, weil wir so viel Speicher haben, können wir sehr viel kompliziertes Ziffernblatt-Gedöns machen, auch mit der Geschwindigkeit. Wir können komplette Zeitzonen-Datenbank reinspeichern. Das hab ich jetzt gerade eben nicht gezeigt. Wenn ihr es nachher nochmal sehen wollt, kann ich durch die komplette Zeitzonenliste aller Zeitzonen, die jemals seit 1844 existiert haben, durchgehen. Und soweit ich weiß, ist es alles komplett korrekt. Ich habe natürlich den Zeitzonencode auch nicht selber geschrieben, wie wir im letzten Vortrag gehört haben. Auf jeden Fall, das Ding macht auch bessere Framerate, 50-60 FPS, wenn man nicht zu komplizierte Sachen zeichnet. Und die Audio-Glitches sind weg, wie ich schon erwähnt hatte. Genau. Allerdings haben wir jetzt irgendwie so ein Pin-Limit erreicht. Also wir haben 11 digitale und einen analogen Pin, und das ist schon, wenn wir den seriellen Port nicht mehr verwenden. Allerdings brauchen wir 13 Pins. Der 13 ist größer als 12 nach Adam Riese und Eva Zwerg. Deshalb genau müssen wir jetzt einen weiteren Hack anwenden. Achso, hier zuerst noch, so ist der nachher angeschlossen, so sieht es im Schematic aus. So ist es angeschlossen. Ja, ich entschuldige mich für die dünnen Linien. Es sieht in Person in Horizon EDA sehr viel schöner aus. Jedenfalls, der Trick hier ist, ich werde die Schaltung nicht im Detail erklären, weil ich nicht weiß, wie viel Elektronik-Ahnung ihr so habt, aber im Endeffekt sorgt das dafür, also die Leitung, die von oben kommt, ist ein Input-Pin vom Mikrocontroller und die Schaltung sorgt dafür, dass im Normalbetrieb die Spannung auf genau der Hälfte zwischen Betriebsspannung und 0 gehalten wird, also Betriebsspannung sind 3,3 Volt, also irgendwo bei 1,5 Volt und wenn ich dann den nach oben Knopf drücke, also literally den nach oben Knopf hier auf dem Wecker, dann geht die Spannung auf fast 3,3 Volt und wenn ich den unten Knopf drücke, geht sie fast auf 0 Volt runter. Und die Kondensatoren sind für Debouncing, da hat Nia vorhin auch drüber geredet, das ist ganz wichtig. Und dann kann ich mit dieser einfachen Zeile Code, die ein bisschen überkompliziert ist und auch sich irgendwie ganz oben am Bildschirmrand verabschiedet hat, kann ich dann eben auslesen und dann diese Spannungsbereiche erkennen dann den Knopf. Das heißt, im Endeffekt, ich verwende einen analogen Pin, der eben mehr als nur digital an-aus kann, um eben auch mehr als einen Knopfdruck zu erkennen. Diese Methode nennt sich, glaube ich, Charlieplexing und geht auch noch stromsparender, aber die Grundidee ist die gleiche zwischen dem, was ich mache und zwischen dem, was professionell mit irgendwie 4, 5, 6, 7 Knöpfen gemacht wird oder so. Genau, das heißt, das ist ein schöner Hack und damit kommen wir dann auch wieder genau auf 12 Pins, wie ihr auch schon im Schematic hier gesehen habt. 12 Pins, genau alle perfekt belegt, inklusive eben des Analog-Pins A0 rechts unten, der die zwei Knöpfe übernimmt. Genau, und wenn wir hier auch auf die Knopfschaltung sehen, die zwei Knöpfe rechts über dem Bildschirm, das sind die Hoch-Runter-Knöpfe und da sieht man vier Widerstände und das sind eben die vier Widerstände von diesem Charlieplexing-Ding. Und man sieht ja auch noch den Bildschirm, den Diagnosescreen, so ganz, ganz nett als Zwischeneinschub, weil der ist gerade hier defekt, der crasht immer. Deshalb, so sieht der Diagnosescreen da auch aus. Hat jetzt in dem Fall aber nichts mit den Knöpfen zu tun, sondern mit der SD-Karte. Genau. Dann, also war immer noch das Problem, ich sollte eigentlich mal ein DAC besorgen und das habe ich dann einfach nicht gemacht. Deshalb habe ich dann irgendwann das Ding 4 Jahre rumliegen lassen und es ab und zu mal gedemot und dann habe ich es 24 Anfang wieder gedemot für Anna und dann war so die Idee, ja, ich sollte es eigentlich mal fertig machen, weil das liegt jetzt schon ewig lang rum und ich wollte es immer fertig machen und so. Und genau, dann habe ich mich erstmal an die Software gesetzt. Ich habe jetzt sehr viel über Elektronik geredet, aber dahinter steckt halt auch sehr, 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 sehr viel Software. Das erste ist, dass SD-Kartenansteuerung irgendwie bescheuert ist oder dass ich irgendwie ein schlechtes Breakout habe oder was auch immer. Auf jeden Fall, die normale SD-Kartenbibliothek, die tut so gut wie nie. Die kann man eigentlich komplett vergessen. Es gibt die SD-FAT-Bibliothek, die ist eigentlich genau gleich, nur anders und deshalb tut sie. Was weiß ich warum. Eigentlich kann man die meisten SD-Karten mit einem SPI-Bus von 40 MHz betreiben. Die SD-Karten, die ich habe, nicht, beziehungsweise bei dieser Verkabelung nicht. Und ich kriege maximal 30 MHz, beziehungsweise auf dem Breadboard maximal 18 bis 20 MHz hin. Wenn wir nochmal kurz auf das Bild hier gucken, dann seht ihr, neben der SD-Karte sind so ganz viele Jumper-Pins rüber. Das verbessert tatsächlich die Signalqualität im Vergleich zu die Kabel direkt auf dem Breadboard und unter der WLAN-Antenne entlanglegen, weil da rechts ist ja auch die WLAN-Antenne beim ESP8266. Und das, ja, das ist irgendwie idiotisch, aber es tut. Und ich meine, ehrlich gesagt, mit den 30 MHz komme ich ganz gut hin. Es reicht halt nicht, dass die Geschwindigkeit vom SD-Kartenbus so schnell ist, wie ihr nachher Daten runterziehen könnt, weil ihr könnt den Bus nicht die ganze Zeit aktiv betreiben. Ihr habt nicht, also selbst wenn die ganze Zeit DMA-Transfers, also können gar nicht so viele DMA-Transfers durchlaufen, ist egal, hat viele technische Hintergründe. Die Geschwindigkeit vom SPI-Bus muss deutlich höher sein als die eigentliche Zugriffsrate, zum Beispiel auf die Audiodateien, die ihr da abspielt. Genau. Dann muss ich natürlich von meiner Audiobibliothek, die, wie vielleicht durchgedrungen ist, ich nicht geschrieben habe, musste ich auch das Lesezeug alles ein bisschen umändern, weil ich eben andere SD-Bibliothek hatte. Und ja, es stürzt halt ständig alles ab. Wenn ich jetzt die SD-Karte rausziehe, dann stürzt es ab, wenn ich irgendwie versuche, irgendwas zu machen, was nicht ganz sauber der SD-Karte gefällt, dann stürzt es ab. Aktuell stürzt auch der Diagnosescreen für die SD-Karte ab. Also, ja. Sleep-Modi sind allerdings nochmal eine ganz andere Größenordnung wenn es zu bescheuertem Arduino-Gedöns kommt. Nämlich die Idee war eben, dass der in den Schlafmodus gehen kann und dann zum Beispiel der Prozessor angehalten wird und eben deutlich weniger Strom verbraucht, um ein oder zwei Größenordnungen weniger. Und dafür gibt es keine Arduino-APIs, dafür muss man direkt die Non-OS-APIs von ESP verwenden. Die sind aber ziemlich undurchsichtig und da hat man auch keinen Source-Code dazu. Deshalb ist das alles bescheuert. Und im Endeffekt habe ich mir dann zusammengegoogelt, dass man eine bestimmte Reihenfolge an magischen Beschwörungen braucht und magischen Zahlen und so weiter und so fort. Fühlt sich wirklich so an, wie führt man irgendwelche Rituale durch und nimmt der Mikrocontroller jetzt das Ritual an oder nicht. Und zum Beispiel, eigentlich sollte Delay 0 auch tun, aber es tut halt bei mir irgendwie nur Delay 10. Also das ist der finale Befehl, mit dem dann der Mikrocontroller in Schlafzustand geht. Und außerdem hatten sich Leute vertippt und nur 7F statt 8F für eine magische Zahl getippt. Das ist dann auch noch so, dass die Leute halt auch zu blöd sind, um ihren eigenen Beispielcode richtig zu schreiben. Genau, dann das Menüsystem hat auch so Crash-Probleme, übliches Pointer-Gefummel. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, zumindest für die C-Entwickler muss ich es nicht erklären, aber ja, war auf jeden Fall schwierig, dass das Menüsystem immer gut funktioniert und egal welche Tasten ich drücke, dass es alles noch kooperiert. Und ich habe ganz viel Quality of Life Zeug gemacht. Allerdings konnte ich dann auch viele Features schreiben, nämlich das ganze Dateimanagement für die SD-Karte, also verschieben, löschen, umbenennen nicht, aber auf jeden Fall mal Dateien angucken und verschieben und löschen. Das habe ich geschrieben. Ich habe die Einstellung komplett neu organisiert. Es gibt verschiedene Debugging-Ausgaben, die man an- und abschalten kann. Ja, es gibt das, wie gesagt, das defekte Debug-Menü und weil ich ja keine serielle Konsole mehr habe zum Debuggen, was ja sehr praktisch ist, habe ich jetzt einen TCP-Server aufgebaut, weil das Ding hat ja Internet und kann dann einen TCP-Server aufmachen. Und da verbindet man sich mit dem TCP-Server und kriegt dann einfach die Debug-Logs rausgeschrieben. Das ist sehr cool. Und genau, dann musste das Ding aber irgendwann mal von diesem Breadboard auf eine Platine. Und die einzigen größeren Sachen, die ich gelötet habe, sind irgendwie so ein Breakout-Board mit einem Raspberry Pi verbinden oder so. Und das ist deutlich mehr. Deshalb war mein Trick, ich nehme eine PCB-Layouting-Software und layoute für Perfboard-Löten das alles. Das heißt, diese ganzen Leitungen sehen alle für ein PCB total scheiße aus und das sind sie auch. Allerdings mache ich daraus kein PCB, sondern das ist nur, welche Komponenten und wo gehen welche Kabel lang. Und das sieht dann eben so aus, das ist ein Perfboard, kein PCB, auch wenn ich es wahrscheinlich PCB nennen werde mehrfach. Das sind Platten mit Löchern und auf der anderen Seite sind so Kupferringe um die Löcher, das heißt, da kann man dann Komponenten auf der einen Seite ohne die Kupferringe reinstecken und auf der anderen Seite verlöten und dann auch Kabel und so. Und ihr seht hier schon Mikrocontroller, SD-Karte, die vier Knöpfe und da, wo der Bildschirm ist, ist noch ein bisschen Luft. Das war so mitten im Prozess. Ich glaube, ich stand 3 Tage lang konstant 5 Stunden da und habe das einfach nur gelötet. Hat nachher dann auch alles fast direkt funktioniert. Die Empfehlung, wenn das irgendjemand macht, macht ganz viel Durchgangsprüfung, nimmt einen Multimeter und prüft, ob die Kabel, die verbunden sein sollen, verbunden sind und die, die nicht verbunden sein sollen, auch nicht verbunden sind. Also gerade immer ein Short prüfen, also ob Masse und Betriebsspannung verbunden sind, also sollten sie nicht. Das ist immer gut als Prüfung, bevor euch da direkt der magische Rauch, der für die Funktionalität des Geräts wichtig ist, entweicht. Genau. Jetzt aber zum DAC, weil das war ja das eigentliche große Problem, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin oder vor 4 Jahren stehen geblieben bin. Wie schon gesagt, i2s, ganz einfach, unterstützt ganz viele ICs gibt es da dafür und ich habe das direkt eingebaut ohne Breadboard-Test und es hat direkt getan, Wahnsinn. Also rechts unten Mikrocontroller und links oben der DAC. Und der hat ganz, ganz viele Inputs, aber die meisten kann man ignorieren. Da gibt es eigentlich nur diese 3 Hauptinputs und halt Stromversorgung. Und das Ding macht auch Audio-Out. Und der ist hoffentlich aus. Das erinnert mich gerade. Ich muss hier mal umstecken. Jetzt kommt gleich Audio-Demo. Also das Ding hat einen Kopfhörerausgang und das heißt, man kann entweder eben die normalen Pins-Outputs nehmen oder man kann auch einen Kopfhörer direkt anschließen. Das habe ich auch zuerst gemacht, weil ich keinen Verstärker hatte. Genau, und das klingt dann, klang dann am Anfang so. Moment, wo ist es rein? Ich weiß gar nicht, wo meine Maus ist. Ah, hier ist sie. Perfekt. Jetzt nur mal hoffen, dass das Audio wieder tut. Genau, das ist noch nicht besonders glitschiges Audio. Das hört man so ein bisschen leise, hat so halbwegs funktioniert. Da war die Soundqualität auch noch nicht besonders gut. Ihr merkt schon, ich habe nur ein Lied zum Testen und das ist Bad Apple. Genau, mit Kopfhörern direkt hätte es auch direkt funktioniert. Aber ja, dann, was war schon die letzte dafür? Jetzt habe ich eben versucht, da einen Verstärker anzuschließen. Das Problem ist nur, der DAC macht schon ziemlich viel Leistung. Und deshalb ist dem sein Gain, also eben die Leistung, die rauskommt, ist zu stark für den Verstärker. So, jetzt mal die Warnung, das gibt ein bisschen Audio-Glitches. Also wenn ihr darauf sensitiv seid, haltet euch die Ohren zu, bis das Video zu Ende gelaufen ist. Das sind nur 10 Sekunden. Genau, so hat das geklungen. Also im Endeffekt, es wird immer lauter und bricht dann irgendwann ein. Ich weiß nicht, was los ist, ob der Verstärker Sicherheitsabschaltung macht, ob von der Stromversorgung zu viel Strom gezogen wird und die dann abschaltet. Eins von beidem. Jedenfalls habe ich dann auch nochmal rumexperimentiert, ob ich mit dem LM386 irgendwas hinkriege. Das ist dieser alte 80er Audioverstärker. Das war das Video hier. Vorteil, ich musste mal wieder lernen, wie man so einen Schaltkreis baut. Nachteil, es klingt doof. Deshalb bin ich zurück zu dem 10 Watt Verstärker, von dem wir schon ganz am Anfang was gehört haben. Nur, dass da jetzt halt ein sehr großer Spannungsteiler dran ist und so kann man einfach den Gain reduzieren. Genau. Der Originalplan für die Stromversorgung war, hier einen 9 Volt Rundstecker zu machen, so wie man es in diesem Video auch schön den Rundstecker sieht, unterhalb vom Perfboard. Nur hatte dann Marco solche coolen Power Delivery Breakout Boards, die halt einem die Spannung liefern, die man will, per USB-C Power Delivery. Das ist hier auch an der Seite jetzt schon eingebaut. Und die Idee war jetzt brauche ich nur noch einen Stromanschluss und dann kann ich irgendwie Spannung runterregeln von den 9 Volt, die eben auch bis zu 10 Watt, also 1 Ampere und ein bisschen liefern. Das runterregeln auf die 3,3 Volt, die nicht besonders viel Leistung brauchen, nur so maximal 140 mA. Genau, so sah das dann verlötet aus. Ich hatte noch so ein LDO, also einen Spannungskonverter im Endeffekt, der auf 3,0 Volt geht. Ich dachte, der wäre nah genug dran, ist er allerdings nicht. Die SD-Karte kommt nicht drauf klar und stürzt immer ab. Aber der Bildschirm würde drauf klarkommen, der Mikrocontroller auch. Das heißt, da muss ich nochmal eine andere Lösung finden, einfach einen anderen LDO, der wirklich 3,3 Volt liefert. Genau, dann habe ich auch mal mich an das Gehäuse dran gesetzt. Im Endeffekt war es in FreeCAD zusammengebastelt und das dann bei uns auf dem Prusa Mini gedruckt. Das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich was für 3D-Druck designt hatte und das hat direkt funktioniert. Das war sehr nice. Das hier war beim letzten Chaos-Treff, haben wir das dann zusammengebaut und auch eben die Power Supply umgelötet und hat alles halbwegs gepasst und funktioniert. Und es gibt hier eben Löcher für die Lautsprecher, ein Lautsprecher unten, ein oben. Und ich muss noch an vielem arbeiten. Also zum einen, das ganze Wecker-Alarmsystem existiert noch gar nicht, was irgendwie ironisch ist. Aber das ist im Endeffekt nur eine Softwarefrage. Ich muss halt gucken, was ist die aktuelle Zeit und dann irgendwann Audio-Wiedergabe starten. Das ist im Endeffekt nur noch so Komponenten zusammenstecken. Ich habe mal überlegt, man kann daraus eigentlich einen MP3-Player machen, weil das kann der halt so. Es gibt noch viele andere Einstellungen, die ich haben will, zum Beispiel auch NTP-Gedöns und heute kam der Vorschlag, ich könnte ja die Daten für das WLAN-Netzwerk von der SD-Karte lesen oder so. Und genau die Stromsparsachen. Also unter der Volllast mit noch zwei LEDs auf den Boards, die wir eigentlich nicht brauchen, braucht das Ding 140 mA. Was so der Standardbetrieb ist, habe ich nicht gemessen, bin ich auch nicht mehr dazugekommen. Und Wenn man den in Light Sleep versetzt, ist er aber immer noch bei 40 mA, was eigentlich viel zu viel ist. Also im Datenblatt steht sehr viel weniger drin. Das ist eher weniger ein Problem, weil das Ding nicht mit Batterie betrieben wird. Aber es wäre schon cool, wenn es so wenig Strom wie möglich braucht. Ich habe hier so ein paar Ideen. Ich könnte das dynamisch runtertakten, weil aktuell ist der übertaktet auf 160 MHz. Könnte ihn runtertakten auf 80. Dieser Spannungsteiler von den Knopfdingen könnte man eliminieren, was auch immer der DAC hier macht. Genau, ich habe die LEDs dann abgelötet und eben nicht den ESP, irgendeinen wichtigen Kondensator zerstört. Das wird nur so behauptet. Genau, das sind so grundlegende Ideen, was man noch weiter machen könnte. Man könnte das Ding auch komplett neu designen mit einem PCB. Aber eher so das Web-Interface wäre sowas, was ich irgendwann mal angehen würde, weil, wie gesagt, das Ding kann Internet und dann kann man Webseiten machen und alles Mögliche. Genau. Die letzten paar Slides sind noch Bugfest-Gedöns. Für die Wiedergabe von dem Bad Apple habe ich versucht, eine TIFF-Bibliothek zu verwenden. Die hängt sich auf, wenn sie versucht, Bytezugriffe zu machen, weil der ESP8266 die weirdeste Speicherarchitektur der modernen Ära hat. Das ist sehr cool. Auf jeden Fall dachte der Entwickler der Bibliothek, dass ich einen Fehler gemacht hätte und nicht er. Das ist auch immer nett, wenn einem vorgeworfen wird, man hätte das Beispiel falsch kompiliert oder sowas. Oder man hätte den falschen Compiler verwendet. Ne? Genau, also das steht auch unten irgendwo, genau, der Extensor GCC, der Compiler, der raucht schon öfters mal interessante Substanzen, wahrscheinlich Bubats. Auf jeden Fall, ich gehe nochmal von oben nach unten durch, Lightsleep habe ich schon drüber geredet. Die Audio-Wiedergabe muss man genau im richtigen Moment starten, das ist auch so ein bisschen magische Incantations-Gedöns. Wenn man das im falschen Zeitpunkt startet, dann stürzt auch wieder alles ab. Das dritte Verzeichnis in der Dateiliste, egal wie ich es mache, hat immer einen defekten Namen. Man kann das ganz normal öffnen und wenn man das Hauptverzeichnis wieder nochmal neu lädt, sozusagen, indem man in ein Unterverzeichnis geht und wieder rausgeht, dann ist der Name korrekt. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Ist auf jeden Fall sehr weird und irrelevant eigentlich. Man kann den Code dann so verändern, dass sich irgendwelche Routinen, die eben für die Audio-Wiedergabe wichtig sind, von dem einen Speicherteil plötzlich aus was weiß ich für Gründen, in einen anderen Speicherteil verschieben und dann ist auf einmal Bad Apple sofort um halbe Frame mit eingestürzt, weil der Cache nicht mehr mitmacht. Und dann habe ich im Endeffekt, ja, ich habe da schon Issue dazu geschrieben, wenn ihr da die Details wissen wollt. Auf jeden Fall muss man dann so ein bisschen in der Bibliothek rumhacken, um die wieder in die richtige Stelle zu zwingen. Das ist auch sehr cool. Also das Ding hat, ich habe zwar gesagt, es hat viel Speicher, aber es hat nicht unbegrenzt viel Speicher. Wir haben eigentlich immer zu wenig RAM. Ich habe dann irgendwie hingekriegt, einen zweiten Heap aufzumachen. Der zweite Heap, der tut mit vielen Daten, so zum Beispiel den ganzen Wecker, den ganzen Menüstrukturdaten, die können da alle rein, aber es tut halt nicht mit allen Daten, weil so DMA-Daten, also so die ganzen SD-Zugriffdaten dürfen da nicht rein zum Beispiel. Und wenn man die einfach mit String printf macht von Arduino, dann kriegt man aus irgendeinem Grund komplett mal std format reingeklatscht und dann sind erstmal 10 Kilobyte RAM weg und bei dem System sind 10 Kilobyte RAM ein Drittel, also ja, schlecht. Und genau, ihr könnt mir einen Fehlermodus von dieser Bad Apple Demo zeigen und ich sage euch, wie viel Heap frei war, als die Demo gestartet ist. Weil je nachdem, wie man das macht, das ist hier die Tabelle da unten, je nachdem, wie man das macht, kommt dann eben unterschiedlicher Fehlerzustand raus. Das ist total cool. Die Lösung ist einfach natürlich viel RAM frei haben, weil die Audio-Wiedergabe braucht 30 Kilobyte oder so. Und während Bad Apple läuft, gammeln wir immer so bei zwischen 1,5 und 2 Kilobyte freiem Heap rum. Das war die letzte Slide. Gut, dann bin ich fertig. Ich habe kein so ein vernünftiges Ende. Ich wollte einfach mal erzählen, was man da so machen kann. Und ich bin noch lange nicht fertig. Und ja, wenn ihr irgendwelche Details wissen wollt, genau. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für deinen Talk. Ich glaube, es war auf jeden Fall mal ein großer Umschlag, was man denn so machen muss, damit man so einen musikalischen Wecker dabei rausbekommt. Und wie man es halt so kennt von den eigenen Projekten, fertig ist man ja nie. Gibt es noch Fragen aus dem Saal? Da winkt's. Sehr gut.
Vielen Dank für deinen Vortrag, fand ich super interessant. Ich habe eigentlich ganz viele Fragen.
Wir können nachher noch reden.
Ja, aber vielleicht mal eine Frage schon mal jetzt. Und zwar, du hast ja gerade auch gezeigt, du hast das Video, was du mit Bad Apple, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, renderst. Wie gehst du mit Nebenläufigkeit um? Das heißt, Abspielen von Audio und Rendern vom Video.
Also der i²S-Bus hat, der arbeitet über DMA. Und der ist zum Glück auch so ausgelegt, du stattest da, also die API ist so, dass du einen DMA-Transfer starten kannst und dann läuft es im Hintergrund weiter. Das heißt, ich muss im Endeffekt im Code ganz oft aufpassen, dass ich ganz oft nochmal ein bisschen Audio nachdekodiere, ein bisschen Audio anfange rauszuschicken und dann zwischendrin immer dann meine Videosachen mache. Und ich muss auch den Bildschirm auf eine ganz bestimmte Art und Weise ansprechen, dass eben der Datentransfer zum Bildschirm nur so lange braucht, dass ich dann zwischendrin wieder Audio machen kann. Also das Ganze ist kooperativ. Ich habe hier kein Preemptive Multitasking, ich habe kooperatives Multitasking. Ich muss ständig zwischen den einzelnen Sachen hin und her wechseln, aber eigentlich ist es einmal linearer Code und wenn der lineare Code nicht die Kontrolle freiwillig aufgibt, dann macht er was, weiß ich, bis der Watchdog-Timer kommt und ihn und den ganzen Mikrocontroller zurücksetzt. Also ja, das ist sehr frickelig und muss man genau gucken, wie man das macht.
Also, gibt es weitere Fragen?
Genau, du hast gesagt, dass der String so viel vom Speicher verbraucht. Hast du dann eine andere Version oder wie hast du es gelöst?
Hey, du kannst, wenn du ganz normales printf verwendest, also cprintf bzw. printfp mit Strings aus dem Flash, dann geht es.
Okay.
Weil der kein std-Format verwendet und Arduino schon aus irgendeinem Grund.
Und in welchem freien Heap hast du jetzt, wenn du glücklich bist sozusagen, hast du gesagt, dass ab 30 Fehler kommen, 30k?
Das ist genau beim Start, das heißt, ich muss beim Start eigentlich einen fast komplett freien Heap haben. Und, jetzt lass mich überlegen, ich weiß gerade nicht mehr, was der Gesamtheap ist, vielleicht bin ich jetzt durcheinander gekommen und er hat doch 64k. Gesamtram, aber da kommt halt schon einiges weg und ich muss 31 oder mehr frei haben am Anfang und dann geht's in der Regel und dann habe ich eben diese, während es dann läuft, sind dann noch die anderthalb oder so frei.
Haben wir noch weitere Fragen im Saal? Ansonsten steht kleines Frimmröllchen, glaube ich, den ganzen Tag heute noch irgendwo im Cube zur Verfügung, dass man mal die eine oder andere Frage nochmal an sie richten kann oder auch vielleicht mal das Objekt nochmal in Augenschein nehmen kann. Ich sehe leider schon wieder nichts mehr.